Wir gehen ja jetzt mit ganz, ganz großen Schritten einer ganz wichtigen Zeit entgegen, wir als Christen, an der wir uns erinnern, immer wieder, jedes Jahr, bis der Herr wiederkommt. Ich hoffe, dass ihr wisst, was wir demnächst gedenken und feiern werden. Wir haben Karfreitag demnächst, wo wir daran denken, dass der Herr Jesus sein wertvolles, kostbares Leben für uns gegeben hat. Und wir feiern Ostersonntag, wo wir den Sieg über den Tod bejubeln. Und das sind mit die größten Feste, die wir als Christen feiern. Aber wir als Christen müssen oder dürfen das nicht nur einmal im Jahr tun, am Karfreitag oder am Ostersonntag, sondern wir dürfen eigentlich jeden Tag den Herrn loben, preisen und anbeten, dass er für uns gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat und dass er den Tod und die ganzen Folgen der Sünde besiegt hat. Das Thema heute lautet 5 Aspekte der Leiden Jesu Christi. 5 Aspekte der Leiden Jesu Christi. Es gibt sicherlich noch viel mehr, viel, viel mehr. Aber Gott hat mir 5 Aspekte aufs Herz gelegt. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr den Teenies zugehört habt, welche 5 Aspekte das sind. Nämlich genau, was die 5 im Mentoring von Gott so aufs Herz gelegt bekommen haben. Am Anfang möchte ich mit einem Satz beginnen, der es in sich hat. Wenn das Leben seinen Mittelpunkt in Gott haben soll, muss zuvor das Kreuz in uns wirksam werden. Ich wiederhole den Satz nochmal. Wenn das Leben seinen Mittelpunkt in Gott haben soll, muss zuvor das Kreuz in uns wirksam werden. Ich glaube, dass eines der größten Nöte ist, die wir momentan als Christen haben, dass man dieses Kreuz nicht mehr predigt. Man predigt, wie man ein tolles Wochenende macht und wie man etwas tut, dass uns das noch besser geht als Christen, dass wir mehr Geld verdienen und so. Nichts dagegen. Wenn das alles legal ist, dann verdien doch und mach und tu. Paulus hatte mal gesagt, mir sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes Jesu Christi. Und wisst ihr, heute auf den Kanzeln möchte man nicht mehr über dieses Kreuz predigen. Ach, das ist so abstoßend, da ist jemand, der blutsverschmiert dort hängt und elendig verreckt. Das wollen die Leute nicht hören. Wir müssen den Leuten ein anderes Gottesbild mitgeben. Und dann sagt man, man kann doch den Leuten nicht so knallhart sagen, dass sie in die Hölle fahren. Das geht doch nicht. Und wir müssen das den Leuten gemütlich machen. Die Leute müssen gerne in den Gottesdienst kommen. Das steht in meiner Bibel nicht. In meiner Bibel steht, dass Gott sich wohlfühlen muss im Gottesdienst. Und dort, wo Gott sich wohlfühlt, der wird Sünde angesprochen. Und das will man heute nicht mehr hören. Man möchte so einen Kuschel-Jesus haben, der zu alles Ja und Amen sagt. Man möchte sich bekehren, aber sein eigenes Leben leben. Man möchte in den Himmel kommen, aber hier sein Ding durchziehen. Man möchte fromm sprechen über Gott und gottlos leben in seinen Alltag. Man möchte hier eine fromme Show abziehen und macht von Montag bis Samstag sein Programm. Das Problem ist, dass es viele Bekehrungen gibt, wo Leute überhaupt nicht erkannt haben, was Buße ist, wahre Buße. Man predigt, komm zu Jesus, probier's doch mal mit ihm. Steht in meiner Bibel nicht. So unter dem Motto, hast jetzt alles mal ausgetauscht, jetzt probier's mal mit dem Herrn Jesus. Menschen werden sich erst dann von Herzen richtig bekehren, wenn sie kapiert haben, wie gottlos, wie sündig sie sind und wie heilig Gott ist und dass es keine Möglichkeit gibt, aus eigener Kraft mit diesem Gott in Verbindung zu kommen. Dann bekommen sie eine Sehnsucht nach einem Brückenbauer. Dann bekommen Menschen eine Sehnsucht nach einem Retter. Und das Problem ist, dass man heute den Menschen ein Evangelium predigt, wo Sünde gar nicht mehr vorkommt. Da wird der Mensch in den Mittelpunkt gelebt. Also du bist so wunderbar geschaffen als Mensch. Psalm 139 wird ausgelegt ohne Ende. Nichts dagegen. Schön, natürlich bist du wunderbar geschaffen. Die Bibel sagt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Oh, das will man nicht hören. So schlecht sind wir nicht. Und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, um was es überhaupt ging am Kreuz, dann müssen wir so ein paar Dinge mal erkennen, was die Bibel dazu sagt. Der erste Aspekt der Leiden Jesu ist, er wurde von den eigenen abgelehnt. Wenn wir in Jesaja lesen, 53 Vers 5, er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für nichts. Israel damals dachte, wenn der Messias kommt, ja, dann werden wir frei von den Römern. Dann haben wir wieder unser eigenes Land, dann sind wir die Chefs, dann schmeißen wir die Römer mal raus, den bekloppten Nero und sein Team. Dann werden wir die Zampanus. Und Jesus ist ganz anders gekommen. Und das hat Israel nicht verstanden. Sie haben nicht erkannt, dass er dieses Leid auf sich nehmen musste. Ja, den Brotkönig wollten sie haben. Sie wollten Jesus zum König machen, als sie gesehen hatten, was der alles machen kann an Wundern und an gewaltigen Dingen. Aber als es um die Nachfolge ging, als Jesus sagte, wer nicht alles versagt und mir nachfolgt, kann nicht mal Jünger sein. Oh, das wollte er nicht. Als Jesus sagte, du musst alles andere in dein Leben hinten ranstellen, wenn du mein Jünger sein willst. Johannes 6, von da an gingen viele weg. Und heute hat man nicht mehr den Mut, viele Prediger haben nicht mehr den Mut, das klare Evangelium zu predigen, weil sie sich an Menschen binden. Ach, hoffentlich kommen die nächsten Sonntag noch, wenn ich so hart rede, dann kommen die ja nicht mehr zur Stunde. Und anstatt sich die Frage zu stellen, tue ich das predigen, was Gott will, stellen sie sich ständig die Frage, wie kann ich meine lieben kleinen Schafe dazu halten, dass sie mich immer so schön lieben? Verflucht sind solche Prediger. Verflucht, nochmal verflucht und nochmal verflucht. Paulus sagt einmal, wenn ich ein Menschendiener bin, bin ich kein Diener Gottes mehr, steht in Galater. Es geht nicht darum, ob du dich wohlfühlst im Gottesdienst. Es geht auch nicht darum, ob deine Wünsche erfüllt werden. Es geht darum, dass wir ganz neu kapieren als Christen, was es heißt, Christ zu sein. Und wenn wir wissen wollen, was Christsein heißt, dann gibt es nur einen, den wir als Vorbild haben, der das Vorbild ist, wie man eigentlich leben sollte. Der Prototyp des Menschen. Nicht Mose, auch nicht Elia, alles gesegnete Leute. Aber der Mensch, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, ist Jesus. Und so möchte Gott dich haben. Und deswegen gibt es nicht irgendwelche anderen Vorbilder für dein Leben. Sondern dieser Jesus, du sollst ihm ähnlich werden. Es langt nicht, Paulus ähnlich zu werden. Das wäre schon grandios und gewaltig. Zählt für Gott nicht, interessiert ihn überhaupt nicht. Sein Maßstab Gottes ist Jesus. Er kam in das Eigentum. Und wenn wir in Johannes 1, Vers 11 lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was hat der Herr Jesus sich alles für Mühe gemacht, oder? Er kam extra schwach als Kind. Er ist nicht geboren worden in einem Palast. Er kam in so einen dreckigen alten Viehstall. Er hat sich so klein gemacht. Er wollte damit jedem Menschen sagen, du brauchst nicht Angst haben, zu mir zu kommen. Ich mache mich ganz klein. Ich mache mich so klein, wie noch nie jemand sich klein gemacht hat. Obwohl ich der Größte bin. Wir pusten uns ja auf wie ein großer Hahn, aber bei uns ist ja nur heiße Luft drin. Wir sind ein Heliumballon. Er war wirklich der Größte. Und er wurde der Kleinste. Er kam in das sein eigene, in sein Eigentum. Als ich das in diesem Mentoring den jungen Leuten gefragt habe, was bedeutet das? Da hat ein junges Mädchen gesagt, das war so, als wenn er in sein Haus kommt. Und das hat sie wunderbar erklärt. Wenn du nach Hause kommst zu dir, dann ist das dein Eigentum. In deiner Wohnung. Stell dir mal vor, du kommst da rein und du willst da gerade rein und plötzlich wird dir vor die Tür zugeknallt. Das ist deine Wohnung. Das haben sie mit Jesus gemacht. Die Erde ist sein. Israel ist sein Volk gewesen. Jerusalem, seins. Alles seins. Und man hat vor seine Tür, vor seine Nase die Tür zugeknallt. Wir brauchen dich nicht. Tschüss. Das ist sehr respektlos, wenn du jemanden in sein Eigentum vor die Tür setzt. Mach das mal bei jemandem. Geh mal zu deinem Nachbarn und sag raus. Raus hier. Nachher, wenn wir nach Hause fahren, nimm mal irgendeinen Schlüssel vom Auto und sag sofort einen Schlüssel her. Mein Auto. Mach das mal. Wünsche dir viel Spaß. Wärst wahrscheinlich in Altona landen. Augenklinik. Auch mit Gott können wir es machen. Er kam in das eigene. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir durch dieses Leid. Und das fängt an in unserem Eigentum, in unserer Familie. Wenn du in deiner Familie keine Ablehnung hast, ist es daran, dass du viel zu doll mit der Welt noch lebst. Wenn Licht und Finsternis aufeinandertreffen, ist Krieg angesagt. Wisst ihr, wenn du keinen Krieg in deiner Familie hast mit lauter Ungläubigen, das ist ein Zeichen, dass du überhaupt kein Licht bist. Du hast dich so angepasst wie ein Chamäleon, dass du gar nicht auffällst. Wahre Christen fallen auf und wahre Christen werden abgelehnt. Geh mal in die Welt hinein und nenn mal Sünde beim Namen. Dann wirst du bestimmt noch sehr beliebt sein. Ich glaube, dass wir das lernen müssen. Jesus musste es durchleiden. Das hat sein Herz gebrochen, dass er die, die er liebte, dass sie ihn einfach abgelehnt haben. Aber wisst ihr, es gibt eine wunderbare Bibelstelle, wo der Herr Jesus auch deutlich macht, dass es um alles geht. Die steht in Johannesevangelium Kapitel 12 ab Vers 23. Und das lese ich uns mal vor. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und jetzt sagt er etwas über sich. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte. Es hat gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Immer wieder hat der Vater in bestimmten Situationen, ich glaube es waren drei, vom Himmel gesprochen. Am ersten Mal bei der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Denn auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17 und hier wieder. Und der Vater bestätigt ihn. Wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig. Ich glaube, dass manche Christen dieses intime Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und ihrem eigenen Leben nicht mitbekommen, weil sie sich nicht ganz dem Vater öffnen. Man erwartet alles vom Vater, aber man gibt sich nicht ganz dem Vater hin. Und ich glaube, das war das Entscheidende im Dienst bei Jesus. Das Wissen um den Ruf Gottes gibt uns Durchhaltekraft im Dienst. Jesus wusste, der Vater hat mich gesandt. Egal, was die mit mir machen, der Vater hat mich gesandt, um diesen Auftrag hier in Jerusalem zu erfüllen. Und du kannst nur bestehen als Christ, wenn du weißt, dass an dem Ort, wo du dienst, du den Ruf Gottes hast. Wenn Gott dich irgendwo hinstellt, dann wirst du Gegenwind kriegen. Das kann sogar so weit gehen, dass Leute dich umbringen werden. Das tun sie jetzt in dieser Zeit auf dieser Welt mit ganz vielen Brüdern und Schwestern. Jetzt, wo wir hier sitzen und den Gottesdienst feiern, sind ganz viele Christen umgebracht worden. Wisst ihr, dass heute es viel mehr Märtyrer gibt als in die ganze Zeit seit Jesu? Wir hatten noch nie so viele Märtyrer 2018 und 17 gehabt, wie je in der Kirchengeschichte. Und es werden immer mehr. Und ich sage euch etwas. Es dauert nicht mehr lange. Dann werden wir hier nicht mehr so sitzen. Es sei denn, wir passen uns an wie ein Chamäleon. Christen, die wirklich Christus folgen, werden in den nächsten Monaten und Jahren so einen Gegenwind kriegen, dass sie vielleicht sogar damit rechnen müssen, wenn sie noch einmal den Namen Jesu im Mund nehmen, wenn sie kalt gemacht. Und das ist die Frage. Habe ich das verstanden? Die 5 Aspekte der Leiden Jesu Christi. Jesus, sein Herz war voller Liebe, seine Taten waren voller Liebe. Alles, was er tat, war vollkommen in Harmonie mit Gott. Und er hat die Tür vor die Nase zugeknallt bekommen. Das wird dein Weg sein. Menschen, die du liebst, wenn dir die Tür zuknallen. Menschen, die du liebst, werden dich raushaben mögen, weil du ein Stirnfried bist. Und das muss dir bewusst werden. Das hat unser Herr auch erlitten. Jesus wurde abgelehnt. Das ist der erste Aspekt. Das ist das Normale am Christsein. Das Normale, was dir passiert ist, wenn du Christ bist, wirst du abgelehnt werden. Du wirst Gegenwind bekommen. Man wird dir zeigen, dass du nicht angesagt bist. Entscheide dich mal klar, mit Jesus zu leben. Deine alten Freunde werden irgendwann einen Bogen um dich machen. Und wird sagen, oh, das ist doch ein Spinner geworden, der ist doch völlig bekloppt. Früher hat er mal mitgemacht, den brauche ich ja nicht mal anzurufen. Der verkauft ja keine hier mehr und macht andere Sachen nicht mehr mit. Der ist unwichtig. Und dann wirst du abgelehnt. Und manche Christen zerbrechen darunter und sagen, nee, ich möchte wieder zurück. Komm zurück, meine lieben Freunde. Und dann machen sie diesen Kompromiss. Und dann biedern sie sich an und kreuzigen Jesus wieder und lassen Jesus in die Ecke. Nur damit sie ein paar Leute haben, scheinbare Freunde, wo sie wieder Kontakt haben. Das erste, von den eigenen abgelehnt. Das zweite Aspekt, von einem engsten Freund verraten. Von einem engsten Freund verraten, in Psalm 41, Vers 10. Da sagt David schon voraus auf Christus, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Wisst ihr, ich habe mir über diesen Satz Gedanken gemacht, der mein Brot aß. Das ist eine ganz enge Gemeinschaft, wenn man mit Leuten zusammen isst. Das war nicht nur so ein Wald- und Wiesenfreund, so, den man mal ab und zu sieht, na Alter, wie geht's dir und so. Nein, das war ein enger Freund. Judas wurde genauso von dem Herrn Jesus geliebt wie Petrus und Johannes. Denn als sie die Frage gehört haben, einer wird mich verraten, da konnte keiner sagen, es war Judas. Also Jesus hat nie irgendwann mal gezeigt, das ist so ein Arsch. Der taugt nichts. Das ist ein Spinner, Mitläufer. Hat Jesus nie gemacht. Jesus hat die gleiche Liebe, die er Johannes gegeben hat, Judas gegeben. Und Jesus war ein Mensch. Und wenn wir Markus 14, 10 lesen, und Judas Ischariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriet. Und obwohl er das tat, obwohl er schon davor von der Kasse genommen hat, Jesus hatte ihm eine gewaltige Aufgabe gegeben. Und Jesus wusste, dass er heimlich weglegte. Aber er hat es nie öffentlich gemacht. Und dazu gibt es einen wunderbaren Satz. Rede mit dem Herrn über die Geschwister und mit den Geschwistern über dem Herrn. Wir machen das oft umgekehrt. Wir reden mit den Geschwistern über die Geschwistern und mit dem Herrn über die Geschwistern, das eigentlich nie. Wir sind Weltmeister hinter den Rückenreden. Eigentlich ist das die größte Form von Schwachheit, wenn man nicht die Frau und nicht der Mann ist, Menschen das ins Gesicht zu sagen. Es sind erbärmliche Menschen, die immer hinter den Rücken reden müssen. Wo sind die Männer und die Frauen, frage ich mich eigentlich. Auch bei uns. Man hört so vieles, aber immer hinter den Rücken. Warum rufst du denn den Bruder und die Schwester nicht mal an? Du hast kein Rückgrat, ne, als Frau und als Mann. Wenn du in deinem geschützten Raum bist, kannst du ablästern von morgens bis abends. Und wenn die Person vor dir steht, dann flattern die Knie. Von einem engsten Freund verraten Ich glaube, dass Jesus das nur aushalten konnte, weil er seine ganze Not mit seinem Vater gesprochen hat. Ich glaube, dass Jesus auch für Judas gebetet hat. Und ich glaube, dass er mit seinem Schmerz, als er ihm den Kuss gab, dass er damit zum Vater ging. Merk dir mal eins, lieber Nachfolger Jesu. Wenn du wirklich mit Jesus leben wirst, dann wirst du so eine schöne Dolchstoße kriegen von Menschen, die sich Christen nennen. Ich habe in den letzten Jahren ganz viele Dolchstoße bekommen. Menschen, mit denen ich groß geworden bin im Glaubensleben, waren nicht die Männer und auch nicht die Frauen, mir Dinge ins Gesicht zu sagen, haben Lügen über Lügen verbreitet hinter meinen Rücken. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man fährt dorthin und schlägt sie zusammen. Das ist die Antwort des Teufels. Vielleicht sogar drei. Das zweite, man frisst das in sich rein und macht ein frommes Spiel. Ich werde für sie beten. Und innerlich hat man das Gefühl, ich würde die mal so gerne, dem möchte ich mal abends begegnen, so 2 Stunden in so einem Wald, wo uns keiner sieht. Das ist der zweite Weg, den machen ganz viele. Du lachst, aber ganz viele haben sich für diesen Weg entschieden, die heucheln. Und der dritte ist der geistliche Weg. Man geht zum Herrn Jesus und sagt, Herr, hier ist mein verwundetes Herz. Das hat mir mein Herz gebrochen, dass mein Bruder und meine Schwester, die ich vertraut habe, so hinterhältig sind und mich abschlachten. Und Herr Jesus, wenn es nach mir gehen würde, würde ich die gerne jetzt in so einen Bunker nehmen und 2 Stunden mal richtig durchhauen. Aber das ist nicht mehr mein Weg, denn mein Leben habe ich dir gegeben, der du für mich ans Kreuz gingst. Und deswegen bitte ich dich, Herr, du hast mir versprochen, dass du in mir das Unmögliche wirken kannst, dass ich meine Feinde lieben kann. Und ich nehme dich jetzt beim Wort. Hier bin ich, zerbrich mich, es ist dein Leben. Ich habe lange genug die Faust geballt und bin meine Wege gegangen. Das habe ich bei meiner Bekehrung dir übergeben. Ich bin nicht mehr mein Chef, du bist mein Chef. Und dann fängt man an, für die Feinde zu beten und zu sagen, Herr, und wenn er mich noch so beleidigt, du liebst ihn. Und du hast dein Leben für ihn gegeben. Und ich bitte dich von Herzen, segne ihn. Mach das mal. Dann wirst du merken, dass der Groll und der Hass und alles weggeht. Der ist vielleicht immer noch so bekloppt und redet hinter deinen Rücken und sticht dich ab. Aber dein Herz ist nicht mehr daran gebunden. Wisst ihr, wir müssen uns immer hinterfragen, warum können Menschen uns so knechten? Weil wir abhängig von sie sind. Wisst ihr, dass wir in Wirklichkeit abhängig von Menschen sind? Wir ärgern uns deswegen, weil wir wollen von alle gelobt werden. Und auch von dieser besonderen Person. Wir wollen auch von ihnen gelobt werden. Wir, wie so kleine Kaninchen, sind wir da vorne und wollen gelobt werden. Und Gott sagt, ist das denn so wenig, was ich gebe? Brauchst du denn diese Anerkennung von diesen sterblichen Menschen? Langt es nicht, was ich dir gebe? Jesus war in diesem Fall, als er von seinem engsten Freund verraten war, nur geborgen im Vater. Ich lese in meiner Bibel nicht, dass Johannes in der Situation zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Herr, ich nehme dich mal in meinen Arm. Kannst du mir mal die Stelle zeigen? Aber Jesus sagt, ich habe für euch gebetet. Wo hat er seinen Trost gefunden? In den Armen seines Vaters. Lieber Bruder, liebe Schwester, häng dich niemals an einen Menschen, schon gar nicht an mich. Häng dich nur an Jesus. Das ist der Einzige, der dich nie enttäuschen wird. Das ist der Einzige, der dich überall durchbringt. Und das ist der Einzige, auf den du dich 100%ig verlassen kannst. Verlass dich auf mich und du bist verlassen. Das sage ich euch so, wie das ist. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber ich bin leider ein elender, elender, elender Sünder. Aber ich weiß, ein, der hat mich noch nie enttäuscht. Der kommt mit dem ganzen Dreck meines Lebens zurecht. Das ist Christus. Es ist nur er. Und es wird nur er immer bleiben. Das Dritte, falsche Anklagen. Wir haben das gehört von den jungen Leuten. Psalm 27, 12. Da betet der Psalmist prophetisch schon auf Jesus. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen viele falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Und dann in Matthäus 26, 60 bis 61. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und immer wieder haben sich dann was ausgedacht und sind trotzdem nicht weitergekommen. Falsche Anklagen. Wie muss das Herz Jesu geblutet haben, der, die Bibel sagt, der Sünde nicht kannte. Also wir sind ja voller Sünde. Die Bibel sagt, er kannte die Sünde noch nicht mal. Als Jesus auf diese Welt kam, wurde er nicht in der Erbsünde geboren, so wie du und ich. Sondern er kam ohne Sünde auf die Welt. Da haben wir gar keine Ahnung. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was es für diesen wunderbaren, reinen Jesus Christus bedeutet hat, die Sünde zu sehen. Wie muss ihn sein Herz wehgetan haben, als alles, was er in dieser Klarheit, wie klar hat Jesus geredet, ne? Wie klar hat Jesus geredet? Was für eine Wahrheit! Schon als er 12 war, da wunderten sie sich über die Weisheit, die in ihm war. Wisst ihr, wenn ein guter Lehrer, wisst ihr, woran man den erkennt? Der kann Dinge so erklären, dass es Kinder verstehen. Und Jesus war der beste Lehrer. Die kompliziertesten Dinge hat er seinen Jüngern, das waren Fischer, so erklärt, dass sie es kapiert haben. Und die studierten hohen Priester, die haben gedacht, das ist doch der Zimmermann, woher hat er die Weisheit her? Es wird nie wieder auf Gottes Erdboden so einen Lehrer des Wortes geben wie Christus. Und selbst ihn, seine Worte hat man verdreht. Weißt du, und wenn sie seine Worte verdrehen, dann werden sie deine Worte verdrehen, 1000 Mal. Hast du das nicht schon erlebt? Du hast irgendwas gut gemeint und wolltest Menschen helfen. Als Dank hast du einen schönen Tritt gekriegt in deinen Rücken rein. Verreck doch du. Ja? Wir haben es gut gemeint. Wir haben uns aufgemacht. Und aus lauter Dank lästern Leute noch über uns. Sind beleidigt. Wir gehen auf Menschen zu und wollen ihnen Gutes tun. Und sie sind auch beleidigt auf uns. Beschimpfen uns aufs Übelste. Früher hätten sie sich das nicht getraut, weil sie gewusst hätten, der hätte es mal ein paar rübergegeben. Aber heute sagen wir, heute sind sie Christen. Und Christen sind doof und die kann man schön treten. Falsche Anklagen. Und das ist doch das, was uns alle auch wehtut. Mir tut so etwas auch weh. Manchmal stelle ich mir die Frage, wie konnte man meine Worte so verdrehen? Hast du dir das schon mal gestellt? Du hast etwas gesagt, das war sonnenklar. Und Leute tun das ganz brutal, um 180 Grad wegdrehen, wo du denkst, was ist denn da los? Wenn das Menschen sind, die einen sowieso nie mochten, dann ist es egal. Aber das kann deine eigene Familie sein. Wo man denkt, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt hier passiert? Jesus musste das auch durchleben. Jede Anfechtung, die uns tiefer in die Demut hineinführt, ist ein Segen für uns, mag sie noch so hart sein. Wisst ihr, unsere Liebe wird gekrönt, wenn Gott uns immer in schwierigere Situationen bringt. Menschen zu lieben, die uns lieben, sagt Jesus, das ist nichts Tolles. Aber Menschen zu lieben, die uns hintenrum abmurksen wollen, dass wir für sie beten, das ist die große Herausforderung als Christ. Und da merken Ungläubige plötzlich, das ist eine Kraft, die gibt es menschlich nicht. Das stimmt. Die gibt es aber bei mir an Jesus. Und deswegen führt Gott dich in solche verrückten Situationen, damit dein Umfeld erkennt, dieser Mann oder diese Frau hat eine Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Ich weiß doch, was sie nun mal machen müssen. Der würde draufhauen. Wieso kann der sich jetzt so verhalten? Und dann kommen sie zu dir. Wo ist dein Geheimnis? Und dann können wir sagen, hier liegt mein Geheimnis. In meinen geliebten Mann mit der Dornkrone. In diesen Jesus. Und ich glaube, dass das für uns wichtig ist, dass wir das lernen. dass wir nichts mehr erwarten. Wisst ihr, was der Schlüssel ist für ein gesegnetes Leben zwischenmenschliche Beziehung ist? Erwarte nichts mehr von den anderen. Aber nicht, dass du jetzt verbittert wirst. Du sagst, alle Menschen sind blöde, die gebe ich jetzt nur noch alle in Dritt und hinter mir die Sintflut. So rechnet ein gottloser Mensch mit Menschen ab. Ein Mensch, der Jesus ähnlich wird, der sagt, ich erwarte nichts, weil ich weiß, dass dieses Herz völlig verdorben ist. Aber Jesus wusste, sein Herz und das Herz des Vaters war im Einklang. Deswegen war sein Herz nicht mehr abhängig von dieser kleinen Liebe, die irgendein kleiner Ameisenmännchen gibt. Er hat einfach gegeben, er konnte aus der Fülle geben, auch wenn die anderen kalt wie ein Stein waren. Er konnte geben, warum? Weil er mit dem größten Bach der Liebe verbunden war, das Herz seines Vaters. Weißt du, wenn Gott dein Leben bestimmt, dann überschüttet er dich mit so viel Liebe, da brauchst du die Liebe von den Menschen nicht. Manchmal sagen Leute, wie kann er so blöd sein und immer noch dahin fahren? Ja, lass sie doch vergeben, Herr, segne sie. Du gibst mir so viel. Ich habe etwas in den letzten Wochen erlebt. Ich habe für bestimmte Menschen gebetet und plötzlich habe ich einen Menschen begegnet, der war nicht ganz nett zu mir mit dem, was er von geäußert hat und so. Und menschlich gesehen hätte ich mich mit denen auch nicht unterhalten. Aber da ich diesen Menschen vor dem Angesicht Jesu vergeben habe und für ihn gebetet habe, war mein Herz völlig frei. Nichts, kein Groll, nichts mehr. Und ich begegne diesem Menschen und er sieht mich und er wusste in dem Moment nicht, was er tut. Und ich gehe auf ihn zu, umarme ihn und küsse ihn und sage, ich, wie geht's dir? Und ich durfte mich über seinen Gesundheitsstand austauschen. Und ich habe gesagt, ich versuche dir zu helfen. Und dieser Mensch guckte mich an, als wenn ich vom Mars komme. Weil er genau wusste, dass er eigentlich sich mir gegenüber nicht gut verhalten hat. Und eigentlich sollten wir für solche Momente beten. Weil da können wir beweisen, ob Jesus wirklich der Chef in uns ist. Dass wir sagen, Herr Jesus, das ist jetzt der Moment, wo du dich verherrlichen kannst. Der vierte Punkt, der vierte Aspekt ist, er wurde geschlagen und angespuckt. In Jesaja 53,7, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann in Markus 14,65, da fingen einige an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verdecken, ihn mit Fäusten zu schlagen. Und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn in sein Angesicht. Das ist eine Stelle, jedes Mal vor Karfreitag, wenn ich da zu Hause bin und mir diese Stelle so bildlich vormache. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber da gehe ich oft auf meine Knie und weine. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass man in das schönste Gesicht, das je auf dieser Erde gestrahlt hat, schlagen kann. Und wisst ihr, wenn wir das noch weiter hochbrechen, dann hat man in das Gesicht Gottes hineingeschlagen. Man hat in Gottes Angesicht geschlagen, als man Jesus schlug. Wisst ihr, wenn man das hört, dann merkt man, was sind wir Menschen bloß für Wesen? Wir sind der größte Adel. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen worden und sind durch die Sünde zur größten Bestie geworden, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Der Mensch macht alles kaputt. Der Mensch ist schlimmer als jeder Werwolf und jede Hyäne. Der Mensch ohne Gott ist das schlimmste Wesen, was es auf Gottes Erdboden gibt. Er macht alles, alles, alles kaputt. Und ich habe mir so gedacht, Herr, wie kannst du für solche Menschen, wie ich es auch bin, dein Leben geben? Das kann ich nicht begreifen. Wie kann Gott in dein schmutziges und in mein schmutziges Leben kommen? Wenn wir das neu verstehen, Geschwister, dann werden wir uns nicht mehr überheben über andere. Dann können wir nur noch auf den Füßen, zu den Füßen wie Maria, knien und seine Füße küssen und sagen, Herr, wenn du einmal im Jahr für eine Minute in mein Leben wirst, das wäre schon Gnade. Aber du bist ja unglaublich. Du willst mein schmutziges Leben nehmen, willst es verändern. Und die Bibel sagt, Gott will, dass mein Leib ein Tempel Gottes wird. Da das begreife ich nicht. Wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde ich es nicht glauben. Aber da steht es drin. Verstehst du jetzt, mit welcher Dimension Gott dich liebt? Stellt euch mal vor, du bist versöhnt mit dem Vater durch Jesus. Und was haben wir ihn angetan? Wisst ihr, ich möchte euch noch einen Satz vorlesen zu diesem Punkt geschlagen und angespuckt. Segensmenschen können Gegenwärtiges opfern, um Höheres zu empfangen. Nochmal. Segensmenschen können Gegenwärtiges opfern, um Höheres zu empfangen. Dieser Jim Elliot mit knapp 30 Jahren, der unter den Aucas missionieren wollte, hochstudierter Mann, der hätte ein ganz gewaltiger Mann sein können, auch in der Wirtschaft, ein Hoch, also Abitur und alles mit eins, ein ganz schlauer Kerl. Und sein Herz hat gebrannt. Ihr müsst das Buch lesen, Im Schatten des Allmächtigen. Jede Seite, die ihr liest, merkt ihr ein Herz, das Feuer und Flamme für Jesus ist. Und er kommt zu seinen geliebten Aukas und opfert alles, was er hat und wird bestialisch ermordet. Und seine Frau und die Frau des anderen Missionars, der ebenfalls bestialisch ermordet wurde, die bleiben da. Das ist doch unglaublich, oder? Die bleiben da. Und die Mörder ihrer Männer sind heute Missionare unter den Aukas. Bilden Leute aus auf Bibelschulen. Jim Elliot hat mal gesagt, mit meinen Worten, der ist kein Narr, der etwas hingibt, was er in der Ewigkeit wiederfindet. Aber der ist ein Narr, der hier etwas festhält, was sowieso hier bleibt. So hat er gelebt. Der hat alles auf eine Karte gesetzt. Fressen Sie mich auf, fressen Sie mich auf. Wisst ihr, wo ich gerne dabei sein möchte eines Tages? Ich weiß nicht, ob Gott das tut, das glaube ich nicht, ich weiß nicht. Das ist jetzt Spinnerei von Christian. Bloß nicht, dass ihr sagt Theologie. Ich möchte wenigstens so 100 Meter entfernt zugucken, wenn der Jim Elliot vor dem Richterstuhl Christi steht. Ich glaube, ich würde vor Freude da oben weinen. Was meint ihr, was Gott diesen Mann an Belohnung geben wird? Und all die anderen Brüder und Schwestern. Ich möchte gern dabei sein, wenn dieser kleine 14- oder 15-jährige Junge, der mit seinem Vater, der Pastor war, eingesperrt wurde in russischen Gefangenschaft. Der Vater hatte nur diesen einen Sohn, den er über alles geliebt hat. Den Vater haben sie halb totgeschlagen. Dann haben sie gemerkt, den kriegen wir nicht. Da sagt einer, ich weiß, wie ich ihn kriege. Ich hole seinen Sohn. Dann holen sie seinen Sohn und quälen seinen Sohn bestialisch vor den Augen des Vaters. Und dann schreit der Vater in seiner Verzweiflung und sagt, ich sag ab. Ich sag jetzt ab, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment, guckt der Sohn den Vater an und sagt, Vater, du willst doch nicht im aller Ernst den Herrn Jesus jetzt verleugnen. Vater, ich bin nicht nur bereit, dass sie mich hier halb totschlagen. Wir beide gehen für ihn in den Tod. Ich möchte gerne vor dem Richterstuhl Christi neben diesem 14-Jährigen sein. Der wird etwas erleben, was er nie sich je erträumt hatte. Ich bin gespannt, was Jesus diesen Jungen anvertrauen wird. Ich kriege Gänsehaut durch und durch, wenn ich daran denke. Was sind im Himmel doch auch alles vier Leute? Und das Letzte, damit möchte ich schließen. Jesus hat für die Feinde, also nicht für die Freunde, für die Feinde gebetet. Steht in Psalm 109, Vers 4, dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Und wenn ich jetzt das formulieren müsste, dann würde ich sagen, und ich verfluche sie. Und ich rede schlecht über sie. Und ich meide sie. Und ich hasse sie. Und ich wünsche ihnen den Tod. Wisst ihr, was in meiner Bibel steht? Ich aber bete. Vater, vielleicht eins der größten Gebete, das der Herr je gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde kaum Worte, das auszulegen, dieses Gebet. Da kann man eigentlich nur drüber schweigen. Ich möchte Jesus später mal fragen, Herr, wie konntest du das? Du hast doch gewusst. Und sie haben doch gewusst, wer du warst. Du hast doch Blindgeborene sehen gemacht, Aussätzige sehen, Lahme konnten plötzlich gehen und Tote sind auferstanden. Das waren doch die ganz klaren messianischen Zeichen. Sie wussten doch, was sie tun. Aber wisst ihr, in der Stille hat Gott mir etwas offenbart. Und das möchte ich euch sagen. In der Fürbitte erhalten wir geöffnete Augen für die Not des anderen. In der Fürbitte erhalten wir geöffnete Augen für die Not des anderen. Ich glaube, dass Jesus nicht so auf das Äußerliche geguckt hat. Dann hätte er wahrscheinlich auch nicht so reagiert. Ich glaube, dass Jesus diese Menschen sah und im Geiste die Ewigkeit sah, dass diese Menschen, wenn sie keine Buße tun, ewig, ewig, ewig in der Hölle verbrennen. Und diesen Anblick kann Gott nicht ertragen, dass seine geliebten Geschöpfe ewig verloren gehen. Und ich sag dir etwas, wenn du Gott liebst, dann wärst du ihm ähnlich. Wenn es dir egal ist, wo andere Menschen die Ewigkeit zubringen, dann zeigst du damit, dass Gott nicht der Herr in dein Leben ist und dass du noch überhaupt nicht ihm ähnlich geworden bist. Wer sagt, dass er mit Jesus lebt und Jesus liebt, der wird auch in sein Bild verändert. Wisst ihr, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, können wir das? Können wir beten für die, die uns nicht so nett umsorgen? Geschwister, wisst ihr, daran zeigt sich, ob wir wirklich Christen sind. Lästern können alle. Böses mit Bösem vergelten, da sind wir Weltmeister. Aber Menschen, die uns beleidigen und blöde kommen, mit der Liebe Gottes zu begegnen, daran zeigt sich, ob Jesus wirklich der Herr in unserem Leben ist. Und das wünsche ich mir. Ich bin ganz offen und ehrlich, diese Predigt hat mir sehr viel Kraft gekostet. Wisst ihr warum? Weil ich, wenn ich alle 5 Aspekte sehe, kann ich nur sagen, Herr Jesus, 100% durchgefallen. Seit 1989 Christ, 100% durchgefallen. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mich wieder ganz neu gefreut auf Karfreitag. Dann kann man nur aufatmen. Ich möchte uns zum Schluss noch ein Bild mitgeben. Ich kann das jetzt hier leider so nicht zeigen. Ein Mann lief ständig sein Leben von sich selbst weg. Die ganze Zeit. Und er hat versucht, einen Ort zu finden, wo er nicht mehr sich selbst ertragen muss. Aber überall, wo er hingeht, nimmst du dich ja mit. Er hat den Ort nicht gefunden. Und dann hat ein Mensch zu ihm gesagt, Mann, wäre er doch, jetzt pass gut auf, wäre er doch in den Schatten eines Baumes gegangen. Wenn ein Baum einen Schatten wirft, siehst du dich nicht mehr. Wenn jetzt hier ein großer, dicker, fetter Baum wäre und ein Schatten und ich stelle mich daneben, siehst du nur noch den Baum, nicht mehr mich. Und dann sagte ein anderer Mann, diesen Baum gibt es. Das Kreuz. Unter dem Schatten des Kreuzes wärst du nicht mehr sichtbar. Du wärst eins mit dem, der am Kreuz hängt. Und deswegen will ich dahin fliehen. Und ich glaube, dass der einzige Ort, wo wir sicher sind, ich habe festgestellt, und dafür habe ich Buße getan, dass ich nicht mehr so lebendig mit dieser Kreuzbotschaft lebe. Viel zu oft fühle ich meinen geistlichen Puls und denke, durch Bibelarbeiten und das und dies werde ich ein Christ. Jesus musste mir neue auch zeigen, Junge, quäl dich nicht selbst ab. Schmeiß dich im Schatten des Kreuzes hin. Ich habe mich heute so gefreut, als ich das neu kapiert habe, dass man sich da geborgen fühlen darf. 5 Aspekte der Leiden Jesu. Von den eigenen abgelehnt, von einem engsten Freund verraten, falsche Anklagen, geschlagen und angespuckt, Gebet für die Feinde. Wir können nur ausrufen, Herr, du bist unvergleichbar. Und ich möchte, dass wir jetzt sitzen bleiben. Und ich möchte mit uns beten.